Prolog. Dies ist die Geschichte von Erek, einem tapferen Ritter aus der Zeit von König Artus. Sie erzählt von spannenden Abenteuern, gefährlichen Prüfungen und einer großen Liebe. Erek muss sich beweisen, Mut zeigen und lernen, was es wirklich bedeutet, ein Ritter zu sein. Diese Erzählung stammt aus einer längst vergangenen Zeit, aus dem Mittelalter, als Ritter noch glänzende Rüstungen trugen und Turniere bestritten. Damals dachten die Menschen anders als heute und manche Wörter hatten eine ganz andere Bedeutung. So tauchen in alten Geschichten zum Beispiel Zwerge auf. Sie wurden oft als Diener oder sogar als Besitz betrachtet, weil die Menschen damals eine andere Vorstellung von der Welt hatten. Heute wissen wir es natürlich besser, aber in dieser Geschichte bleiben die Begriffe so, wie sie damals erzählt wurden, ohne jemanden herabzusetzen, sondern um die alten Erzählungen lebendig zu halten. Und so beginnt die Geschichte von Erek, einem tapferen Ritter am Hof von König Artus. Also lasst uns eintauchen in eine Welt, in der Ritter auf edlen Pferden reiten, Burgen in der Sonne glänzen und jedes Abenteuer nur einen Herzschlag entfernt ist. Kapitel 1: Das Osterfest und die Jagd nach dem weißen Hirsch. Dies was Erek, Filderoy Lack, der Frühmeckheit und Zeldenflack, durch den Dürrede erhaben ist. Am Osterfest herrschte große Freude in der Burg Cardigan, wo König Artus seinen Hof hielt. Ritter und Damen aus dem ganzen Land waren gekommen, um das Frühlingsfest zu feiern. Das Fest war prächtig. Der große Saal war mit Blumen geschmückt und es gab feine Speisen und fröhliche Musik. Unter den Gästen war auch Erek, der junge Sohn von König Lark, der bekannt für seinen Mut und seine Klugheit war. Nach dem Festmahl wandte sich König Artus an seine Gäste und sagte: »Es ist Zeit, eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Morgen wollen wir den weißen Hirsch jagen. Derjenige, der ihn erlegt, wird als Sieger die schönste Frau am Hof küssen dürfen.« Die Anwesenden jubelten, doch einige tauschten skeptische Blicke. Der weiße Hirsch war ein seltenes und scheues Tier. Ihn zu fangen war eine große Herausforderung. Am nächsten Morgen brach die Jagdgesellschaft auf. Die Ritter ritten in glänzenden Rüstungen, begleitet von Jagdhunden, die freudig bellten. Während alle gespannt der Jagd entgegensahen, entschied sich Erek, nicht daran teilzunehmen und schloss sich stattdessen Königin Ginerv und einer Hofdame an. Gemeinsam ritten sie durch den Wald, während die anderen Ritter dem Hirsch nachsetzten. Die Sonne schien durch das dichte Blätterdach und die Vögel zwitscherten fröhlich. Ein perfekter Tag für ein großes Abenteuer. Während sie ritten, sprach die Königin mit Erek. »Du bist noch jung«, sagte sie, »aber du hast den Mut eines wahren Ritters. Es wird der Tag kommen, an dem du große Taten vollbringen wirst.« Erek fühlte sich geehrt, doch er wusste nicht, dass dieser Tag näher war, als er dachte. Plötzlich tauchte in der Ferne ein fremder Ritter auf, begleitet von einer Dame und einem Zwerg. Der Ritter saß stolz auf einem edlen Pferd, seine Rüstung glänzte im Licht. Die Dame trug ein Kleid aus schimmerndem Stoff, das mit goldenen Fäden durchzogen war. Die Königin war neugierig, wer die Fremden waren, und schickte ihre Hofdame hin, um höflich nach dem Namen des Ritters zu fragen. Die Hofdame näherte sich mit einem Lächeln und sprach den Zwerg freundlich an. »Mein Herr, die Königin von Cardigan möchte wissen, wer ihr Begleiter ist. Bitte sage es uns doch.« Doch der Zwerg verzog das Gesicht und sprach mit höhnischer Stimme: »Du hast kein Recht, solche Fragen zu stellen.« Mit einem schnellen Schlag seiner Peitsche traf er die Hofdame. Die Königin war entsetzt und schrie auf. Erek musste handeln. Obwohl er weder Rüstung noch Waffen bei sich trug, trat er mutig vor. Mit erhobenem Kopf fragte er: »Wie könnt ihr es wagen, eine Dame zu schlagen? Nennt uns euren Namen und sagt, wer euer Herr ist.« Doch der Zwerg lachte nur und schlug auch Erek mit seiner Peitsche. Der Schmerz war scharf, doch schlimmer war die Demütigung. Nie zuvor hatte er einen schlimmeren Tag erlebt und noch nie hat er sich so geschämt. Und das ausgerechnet vor der Königin und ihrer Dame. Erek biss die Zähne zusammen und blieb stehen. Der fremde Ritter beobachtete die Szene mit einem amüsierten Lächeln und ritt davon. Schließlich wandte sich Erek um und kehrte zur Königin zurück. Mit brennender Wut und Scham in der Stimme sagte er: »Herrin, ich habe meine Ehre verloren. Ich werde diese Schande nicht hinnehmen. Lasst mich aufbrechen, um meine Ehre in einem großen Abenteuer zurückzubekommen. Die Königin blickte ihn besorgt an, doch sie wusste, dass Erik fest entschlossen war. Wenn das dein Wille ist, Erik, so wünsche ich dir viel Glück. Doch sei vorsichtig. Du bist jung und die Welt ist voller Gefahren. Erik nickte ernst. Ich werde beweisen, dass ich ein wahrer Ritter bin. Ich werde zurückkehren, wenn ich die Schande überwunden habe. Mit diesen Worten machte er sich bereit, das größte Abenteuer seines Lebens zu beginnen. Fakt: Ehre und Landfrieden im Mittelalter. Im Mittelalter war die Ehre für Ritter das Wichtigste. Sie bedeutete, dass ein Ritter mutig, treu und gerecht war. Wenn jemand seine Ehre verlor, zum Beispiel durch eine Beleidigung oder eine Niederlage, musste er sie wiederherstellen, oft durch ein Turnier oder einen Kampf. Erik fühlt sich in dieser Geschichte gedemütigt, weil er geschlagen wurde und will seine Ehre zurückgewinnen. Doch nicht nur Ritter hatten Regeln für Ehre, auch ganze Länder brauchten Frieden. Im Mittelalter gab es oft Kämpfe zwischen Adligen, doch Könige und Kaiser wollten das verhindern. Deshalb gab es den Landfrieden. Das bedeutete, dass es verboten war, einfach so jemanden zu überfallen oder anzugreifen. Wer sich nicht daran hielt, wurde bestraft. So sollten Städte und Dörfer sicherer werden. König Artus, bei dem Erik lebt, sorgt in seinen Geschichten immer für Gerechtigkeit und Frieden. Genauso wie die echten Herrscher des Mittelalters es versucht haben. Kapitel 2 – Die Verfolgung und die Nacht bei Corallus. Als ihn der Alte hätte vernommen, er sprach, »Nü sit mir wille kommen, Sedem, und ich nü habe mag. Des gnadete im Erik, fil de Rölak.« Erik trieb sein Pferd an und folgte dem fremden Ritter. Um unbemerkt zu bleiben, hielt er Abstand, ließ ihn aber nicht aus den Augen. So ritt er durch dichte Wälder und über sanfte Hügel, während die Sonne langsam über den Himmel wanderte. Je weiter sie ritten, desto mehr spürte Erik die Anspannung in sich wachsen. Die Kränkung, die er erlitten hatte, brannte noch immer in ihm und er schwor sich, seine Ehre zurückzugewinnen. Als der Tag sich dem Ende neigte, tauchte in der Ferne eine mächtige Burg auf. Ihre Türme ragten stolz in den Abendhimmel und aus ihren Fenstern leuchtete warmes Licht. Tulmain, so hieß die Burg, war das Ziel des fremden Ritters. Ohne zu zögern, ritt dieser durch das Tor und wurde von den Bewohnern freundlich empfangen. Erik beobachtete alles aus der Ferne, verborgen im Schatten der Bäume. Bald vernahm er den Grund für die Ankunft des Ritters. Herzog Imain richtete zum dritten Mal das große Sperberfest aus. Ein prächtiges Turnier, bei dem Ritter um die Ehre ihrer Damen kämpften. Derjenige, dessen Dame als die schönste anerkannt wurde, gewann den wertvollen Sperber, der auf einer silbernen Stange thronte. Schon zweimal hatte der fremde Ritter gesiegt und den Sperber für sich beansprucht. Gelang es ihm ein drittes Mal, würde er ihn für immer behalten. Doch es gab Gerüchte, dass seine Dame keineswegs die schönste war und dass er allein durch Einschüchterung gesiegt hatte, denn keiner wagte es, sich ihm entgegenzustellen. Erik kümmerte sich nicht um diese Gerüchte. Für ihn gab es nur ein Ziel. Er wollte seine Ehre wiederherstellen. Unterhalb der Burg lag ein kleiner Ort und dorthin ritt er, um eine Unterkunft für die Nacht zu finden. Doch die Straßen waren voller Menschen, die ausgelassen feierten. In den Häusern wurde gelacht, gesungen und getrunken. Jedes Gasthaus war überfüllt und niemand wollte einem mittellosen Fremden wie ihm Obdach gewähren. Niemand schenkte ihm Beachtung und er begann sich einsam und verloren zu fühlen. Sein Blick fiel auf ein altes Haus am Rand der Siedlung. Hoffnung keimte in ihm auf. Vielleicht fand er dort ein Plätzchen für die Nacht. Vorsichtig näherte er sich und musterte das Haus. Es sah verlassen aus, doch als er eintrat, fand er darin einen alten Mann mit schneeweißem Haar, das sorgfältig über seine Schultern fiel. Seine Kleidung war schlicht, doch er trug sie mit Würde. Edler Herr, verzeiht meine Störung. Ich bin ein fremder Ritter und suche eine Bleibe für die Nacht. Dabei spürte er, wie ihm die Scham ins Gesicht stieg. Doch der Alte lächelte freundlich. Seid willkommen. Ich besitze nicht viel, doch was ich habe, will ich mit euch teilen. Er rief seine Tochter Enite herbei, ein Mädchen von außergewöhnlicher Schönheit, auch wenn ihre Kleider alt und zerschlissen waren. Mit sanften Händen nahm sie sich Eriks Pferd an, strich ihm sanft über den Hals und führte es fort, um es zu versorgen. Erik beobachtete sie und war berührt von ihrer Sanftheit. Während des einfachen Mahls erzählte der alte Mann namens Corallus seine Geschichte. Einst war er ein wohlhabender und angesehener Graf gewesen, doch er hat alles verloren. Nun lebt er in Armut mit seiner Frau und ihrer Tochter Enite. Doch trotz ihres schweren Schicksals bewahrten sie ihre Würde und ihren Stolz. Als der Abend fortschritt, fragte Erik nach dem Sperberfest und dem fremden Ritter. Corallus bestätigte, dass es sich um Iders, den Sohn des Nuit, handelte. Erik fasste einen Entschluss. Er wollte am Turnier teilnehmen und seine Ehre zurückgewinnen. Doch dafür brauchte er eine Rüstung. Also bat er Corallus um Hilfe. Der alte Mann zögerte, doch als Erik ihm seine Herkunft offenbarte, dass er der Sohn von König Lax sei, willigte er schließlich ein und bot ihm eine seiner alten Rüstungen an. Erik hatte noch eine weitere Bitte. Er wollte Enite mit zum Fest nehmen, denn er war sich sicher, dass keine Dame schöner war als sie. Und wenn er siegte, würde er sie zu seiner Frau machen. Corallus war erstaunt von Eriks Worten, doch erkannte den Ernst in seiner Stimme. Also stimmte er zu. So verging die Nacht, und als der Morgen kam, war Erik bereit. Mit einer geliehenen Rüstung und einem festen Entschluss im Herzen machte er sich mit Enite auf zum Sperberfest. Fakt: Sperberfest und Turniere. Im Mittelalter waren Turniere große Feste, bei denen Ritter in Wettkämpfen gegeneinander antraten und dabei ihren Mut, ihre Stärke sowie ihr Können im Kampf bewiesen. Sei es in einem Tjost, einem Zweikampf mit Lanzen zu Pferd oder in einem Buhurt, einem Mannschaftskampf, bei dem viele Ritter gleichzeitig aufeinander trafen. Das Sperberfest im Erik-Roman ist ein besonderes Turnier. Hier geht es nicht nur um den besten Kämpfer, sondern auch darum, welche Dame die schönste ist. Der Ritter, der siegt, gewinnt einen wertvollen Sperber, einen Greifvogel, der auf einem silbernen Stab sitzt. Sperber wurden im Mittelalter oft zur Jagd benutzt und galten als Zeichen von Adel und Ehre. Wer den Sperber beim Fest gewann, zeigte nicht nur seine kämpferischen Fähigkeiten, sondern auch, dass seine Dame am Hof die höchste Anerkennung verdiente. Turniere waren aber nicht nur Wettkämpfe, sie waren auch ein großes Fest mit Musik, Festessen und vielen Zuschauern. Für die Ritter war es eine Möglichkeit, Ruhm zu erlangen und ihre Ehre zu verteidigen, so wie Erik es im Roman tun will. Kapitel 3: Das Sperberfest und der Kampf. Auch wolget mine Lehre und lat mich sie wassen bas. Erik, der widerredete das, er sprach, dessen soll nicht geschehen, er hätte harte mich es sehen, es wird ein Wieb erkannte, nie wann wie dem Gewande. Als der Morgen in vollem Glanze strahlte, machten sich Erik und Enite auf den Weg nach Tulmain. Die Vögel sangen in den Zweigen und die ersten Sonnenstrahlen ließen den Tau auf den Wiesen glitzern. Seite an Seite folgten sie dem Faden, bis sie schließlich die Türme der Burg in der Ferne erblickten. Die Vorfreude auf das Turnier lag in der Luft, und als sie das Stadttor durchquerten, wurden sie von einem geschäftigen Treiben empfangen. Herzog Imain, Enites Onkel, trat ihnen entgegen. Überrascht über plötzliches Erscheinen, empfing er sie dennoch mit freundlicher Miene. In einer ruhigen Ecke, abseits der neugierigen Blicke der Menge, erklärten ihm Erik und Enite den Grund ihrer Reise und baten um seine Unterstützung. Der Herzog zeigte sich wohlwollend. »Mein ganzes Hab und Gut und mein bester Wille sind auf eurer Seite, Erik. Deine Vortrefflichkeit ehrt uns und das Ansehen meiner Nichte ist mir ebenso wichtig.« Er musterte Enites einfache Kleidung und sprach, »Aber hört auf mich, lasst mich ihr bessere Kleider geben.« Erik jedoch schüttelte entschieden den Kopf. »Nein, danke, das lassen wir«, sagte er bestimmt. »Ihr irrt euch, wenn ihr glaubt, eine Frau werde allein durch ihre Kleidung geachtet. Man soll sie an ihrem Wesen erkennen und nicht an ihrem Schmuck. Heute wird sich zeigen, ob meine Lanze und mein Schwert ihr die höchste Ehre bringen. Oder ich werde fallen.« Herzog Imain schwieg einen Moment, dann nickte er. »Möge Gott euch Glück schenken. Ich zweifle nicht daran, dass eure Tapferkeit euch zum Sieg führen wird.« Nach einer feierlichen Messe in der Kirche wurden die Gäste mit Speis und Trank versorgt. Die Menge versammelte sich um die Stange, auf welcher der Sperber saß, und wartete gespannt auf den Augenblick, in dem Iders, der Sohn des Niod, mit seiner Dame erschien und den Vogel für sich beanspruchen würde, wie er es in den vergangenen Jahren getan hatte. Doch diesmal trat Erik vor. An seiner Seite schritt Enite anmutig und würdevoll. Mit fester Stimme sprach Erik, laut genug, dass jeder es hören könnte. »Enite, löse die Bänder und nimm den Sperber auf deine Hand. Denn zweifellos gibt es keine Dame, die schöner ist als du.« Ein wütender Schrei durchbrach die Stille. Iders trat vor, Sein Blick loderte vor Zorn. »Halt! Deine Dame hat kein Recht, den Sperber an sich zu nehmen. Er gehört der edlen Frau an meiner Seite.« »In den vergangenen 2 Jahren hast du ihn unrechtmäßig genommen«, entgegnete Erik ruhig. »Aber heute wird sich im ritterlichen Kampf erweisen, wer das Recht auf ihn hat.« Idas lachte höhnisch. »Nimm deine kindische Herausforderung zurück, wenn dir dein Leben lieb ist. Wenn du gegen mich kämpfst, wirst du es bitter bereuen.« Erik ließ sich nicht beirren. »Ich stehe zu meinem Wort.« Die Menge hielt den Atem an, als sich die beiden Ritter voneinander entfernten, um sich für den Kampf zu rüsten. Während Idas in prächtiger Rüstung erschien, mit glänzendem Helm und kunstvoll verzierten Waffen, trug Erik nur eine alte, schwere Rüstung und ein Schild, das ihn nur halb schützte. Doch was ihm an Pracht fehlte, machte er durch Mut und Entschlossenheit wett. Die Zuschauer riefen ihm aufmunternde Worte zu. Dann prallten die beiden Ritter mit ungestümer Wucht aufeinander. Idas, voller Hochmut, hatte nicht damit gerechnet, dass Erik ihm ebenbürtig sein würde. Doch als sie mit gesenkten Lanzen aufeinander trafen, wurde er so stark getroffen, dass er sich kaum im Sattel halten konnte. Noch nie war er auf diese Weise erschüttert worden. Immer wieder prallten sie aufeinander, bis ihre Lanzen zerbrachen. Schließlich griffen sie zu ihren Schwertern und der Kampf wogte hin und her. Funken sprühten, als die Klingen aufeinander trafen. Der Kampf dauerte vom Morgen bis weit in die Mittagsstunde und langsam schwanden die Kräfte der beiden Ritter. Idas keuchte. »Edler Ritter, lasst uns innehalten. Aus einem kraftlosen Kampf kommt kein Ruhm. Lasst uns ausruhen und dann von Neuem beginnen.« Erik nickte und die beiden Ritter setzten sich erschöpft nieder. Sobald sie sich jedoch erholt hatten, kämpften sie weiter. Keiner konnte sagen, wer die Oberhand behalten würde, bis Erik sich an die Blamage erinnerte, die er erlitten hatte. Er warf einen Blick auf Venite und neue Kraft durchströmte ihn. Mit aller Kraft schlug er zu, bis Idas endlich besiegt zu Boden sank. Erik riss ihm den Helm vom Kopf. Idas, nun dem Tode nahe, hob flehend die Hände. »Bei allem, was dir heilig ist, erbarme dich mir, edler Ritter. Ich habe dir kein tiefes Leid zugefügt. Sei gnädig.« Er musterte ihn kühl. »Du hast mich grundlos verachtet, hattest die feiste Absicht, mich zu töten und hast nicht darüber nachgedacht, ob mein Leben etwas wert ist. Jetzt bist du es, der um Gnade fleht. Dein Hochmut hat dich ins Verderben gestürzt.« Idas sah ihn verwirrt an. »Ich verstehe nicht, warum du so feindselig bist. Wir sind uns noch nie begegnet.« Erik schnaubte. »Wie du jetzt gedemütigt wirst, musste auch ich die Schande ertragen. Dein Zwerg hat meine Gefährtin gedemütigt und mich gleich mit. Aber heute hat es dir mehr geschadet als mir.« Idas seufzte. »Wenn ich dir Unrecht getan habe, tut es mir leid. Aber deine Tapferkeit hat mich heute zur Rechenschaft gezogen. Ich bitte dich, lass mich am Leben. Und wenn ich eine Strafe verdiene, will ich sie wieder gut machen.« Erik sah ihn lange an. Dann nickte er. »Ich lasse dich am Leben. Aber wären unsere Rollen umgekehrt, hättest du mir keine Gnade erwiesen.« Idas richtete sich mühsam auf. »Was verlangst du von mir?« »Geh zu meiner Herrin, der Königin, und stelle dich als Zeichen der Wiedergutmachung in ihren Dienst. Sag ihr, dass Erik, der Sohn des Königs Lack, dich schickt, und vergiss dein Versprechen nicht.« Ohne ein weiteres Wort schwang sich Idas auf sein Pferd und ritt davon, während die Menge ehrfürchtig auf Erik blickte. Der Ritter hatte gesiegt. Nicht nur mit der Klinge, sondern auch mit seinem Verstand. Enite trat stolz an seine Seite. Der Sperber gehörte ihr, und die Menge jubelte. Erik hatte seine Ehre wiedergewonnen und Enites Schönheit und Würde vor aller Welt bewiesen. Fakt: Der Dienstgedanke im Mittelalter und das Kleidungsthema im Erik. Im Mittelalter zeigte Kleidung, wer reich und mächtig war. Adlige trugen prächtige Gewänder aus feinen Stoffen, während arme Leute einfache Kleider aus Wolle oder Leinen hatten. Viele glaubten, dass eine schöne Dame auch teure Kleidung tragen müsste, um anerkannt zu werden. Doch Hartmann von Aue, der Autor von Erik, dachte anders. In der Geschichte lehnt Erik es ab, dass Enite, seine Gefährtin, neue Kleider bekommt. Er sagt, dass man eine Frau nicht nach ihrem Gewand beurteilen soll, sondern nach ihrem Charakter. Damit stellt sich Erik gegen die höfische Gesellschaft, die viel Wert auf äußeren Glanz legt. Hartmann zeigt mit dieser Szene, dass wahre Schönheit und Adel im Inneren eines Menschen liegen, nicht in Seide und Gold. Das war eine mutige Aussage für die damalige Zeit. Auch beim Dienstgedanken sieht man, wie wichtig Ehre war. Ritter standen im Dienst ihres Königs und mussten treu und tapfer sein. Wer besiegt wurde, konnte sogar dazu verpflichtet werden, dem Sieger zu dienen, so wie Idas, der sich nach seiner Niederlage der Königin unterordnen muss. So zeigt die Geschichte, dass wahre Größe nicht von äußerem Prunk kommt, sondern von Mut, Ehre und innerer Stärke. Kapitel 4: Die Heimkehr und die Vergebung. Dubat Enid Oheim, der Herzöge von Tulmain, dass er sie müsste wassern, was Erek, der widerredete das. Gold und Silber, er im Bott, es sprach, das wäre ihm Ünot, beide Ross und Gewand, dazu besloss Erek die Hand, wann das er ein Ferit nahm, das ihr zerrittene Gezahm. Als Idas besiegt war und seine Schuld eingesehen hatte, machte er sich mit seiner Gefährtin und dem Zwerg auf den Weg zum Hof von König Artus. Sein Herz war schwer, denn er wusste, dass er seine Ehre verloren hatte. Die Straßen nach Cardigan waren belebt, aber für Idas schienen sie lang und steinig zu sein. Inzwischen hatte König Artus auf der Jagd den weißen Hirsch eigenhändig erlegt. Wie es die Tradition verlangte, hatte er damit das Recht erworben, die schönste Dame des Hofes zu küssen. Doch als es an der Zeit war, seinen wohlverdienten Lohn einzufordern, trat die Königin an ihn heran und bat ihn um Aufschub. Sie erzählte ihm von Erek, von seiner Demütigung und der Suche nach Wiederherstellung seiner Ehre. »Er hat versprochen, in 3 Tagen zurückzukehren«, sprach die Königin. »Morgen ist dieser Tag. Ich bitte euch, mein Herr, wartet, bis wir wissen, ob er erfolgreich war oder nicht. Lasst nicht zu, dass eine neue Freude die Sorge um ihn verdrängt.« Der König willigte ein, und so versammelten sich alle in gespannte Erwartung auf der Burg Cardigan. Nach einiger Zeit tauchte in der Ferne ein Ritter aus dem Wald auf, der von 2 weiteren Gestalten begleitet wurde. Sofort wurde der Königin von dem herannahenden Ritter berichtet. Die Königin trat ans Fenster, ihre Hofdamen um sich versammelt. Ihr Herz schlug schneller, als sie die Gestalten erkannte. »Das ist der Ritter, dem Erek nachgeritten ist«, schrief sie. »Seht, zu dritt kommen sie, der Zwerg, die Dame und er. Sein Schild ist zerbeult und seine Rüstung blutbespritzt. Er kommt vom Kampf. Entweder hat er Erek besiegt und will sich nun seines Sieges rühmen, oder Erek hat ihn bezwungen und ihn hierher gesandt, zu unserer und seiner Ehre. Möge es das Letztere sein.« Mit gesenktem Kopf ritt Idas in den Hof von Cardigan ein. Er ließ den Blick kurz über den Hof schweifen, dann stieg er ab und trat mit seinem Gefolge vor die Königin. Langsam kniete er nieder und sprach mit zitternder Stimme. »Edle Herrin, nehmt mich auf, wie ihr es wünscht. Ich war hochmütig und bin deshalb gefallen. Ich habe nicht auf die wahre Ehre geachtet. Ich habe einige Fehler gemacht und will sie nun wieder gut machen.« Die Königin musterte ihn mit ernster Miene, doch in ihrem Blick lag auch Nachsicht. »Sag, Ritter, was ist mit Erek geschehen?« »Erek, der Sohn Königslag, hat mich besiegt. Er hat mir meinen Hochmut und meinen Stolz genommen. Nun bin ich hier, um meine Schuld zu begleichen. Ich stelle mich ganz in euren Dienst.« Ein sanftes Lächeln erschien auf dem Gesicht der Königin. »Dann soll deine Buße nicht härter sein als nötig. Bleib an unserem Hof und diene dem König. Das wird deine Strafe und deine Chance zur Besserung sein.« Die Anwesenden stimmten zu, und Idas nahm das Urteil ohne Widerspruch an. Doch noch größere Freude erfüllte den Hof, als sich die Nachricht verbreitete, dass Erek auf dem Heimweg sei, und mit ihm eine Dame von unvergleichlicher Schönheit. König Artus und die Königin dankten Gott für den Triumph und bereiteten einen prächtigen Empfang. Währenddessen herrschte auch am Hof von Tulmain Festtagsstimmung. Arme und Reiche, Herzöge und einfache Leute feierten Eriks Erfolg. Man rühmte seine Tapferkeit, und Herzog Imain ehrte ihn mit Speis und Tanz. Inmitten der Feierlichkeiten stand Enite, die mit leuchtenden Augen auf ihren Helden. Herzog Imain legte Erik die Hand auf die Schulter. »Bleib noch, Erik«, bat der Herzog, »sei mein Gast für diese Nacht und feiert mit uns.« Erik schüttelte den Kopf. »Wie könnte ich das tun und dabei Corallus, meinen Gastgeber, vernachlässigen? Er hat mir nur Gutes getan, mich aufgenommen, ohne mich zu kennen. Dafür möchte ich mich erkenntlich zeigen.« Der Herzog seufzte, aber er wusste, dass Eriks Entschlossenheit nicht zu brechen war. Er überlegte kurz und schlug dann vor, »Wenn ihr nicht hierbleiben wollt, dann lasst uns gemeinsam zum Hof von Corallus reiten. Dort können wir gemeinsam feiern, und ich werde für alles sorgen, damit es ihm nicht zur Last fallen wird.« Erik nickte zustimmend, und so machen sie sich auf den Weg. Gemeinsam ritten sie zum Haus von Corallus, wo sie schon von vielen neugierigen Blicken erwartet wurden. Herzog Imain hatte für reichlich Speis und Trank gesorgt, und so wurde es ein ausgelassenes und fröhliches Fest. Am nächsten Morgen bereitete sich Erik auf seine Abreise vor. Herzog Imain bot ihm erneut prächtige Gewänder und kostbare Geschenke an, doch Erik lehnte erneut entschieden ab. »Ich brauche nichts als ein Pferd für Enite«, sagte er dankbar und betrachtete das prachtvolle Tier. Es war von edler Statur, mit einer dichten, lockigen Mähne und glänzendem Fell, weiß wie Hermelin. Es bewegte sich geschmeidig und trug stolz seinen rot-goldenen Sattel auf den Rücken. Als das Pferd vorgeführt wurde, zögerten sie die Abreise nicht länger hinaus. Enite verabschiedete sich mit Tränen in den Augen von ihrer Mutter, die innig für ihr Glück betete. Auch ihr Vater sprach leise Gebete für ihren Schutz. Erik wandte sich an Corallus. »Ich schicke euch einen Boten. Hört, was er sagt und tut, was ich euch auftrage. Mein Wunsch ist es, euch aus der Armut zu befreien.« Mit Hoffnung im Herzen verabschiedete sich Corallus. Erik und Enite brachen auf. Niemand sollte sie begleiten und so blieben alle zurück. Als sie die weite Heide erreichten, trafen sie ihre Blicke immer wieder. Scheu und voller Zuneigung tauschten sie liebevolle Blicke aus. Ihre Herzen waren erfüllt von Liebe und Treue. Ohne Groll, ohne Zweifel ritten sie weiter, denn Erik hatte versprochen, noch an diesem Tag zurückzukehren. Fakt: Feste am Hof. Im Mittelalter waren Feste am Hofe ein großes Ereignis. Könige und Adelige luden Ritter, Damen und Gäste aus nah und fern ein, um Siege zu feiern, Eide zu erneuern oder einfach das Leben zu genießen. Solche Feste bestanden aus prächtigen Banketten, bei denen köstliche Speisen wie gebratenes Fleisch, Brot, Honig und edle Weine aufgetischt wurden. Musikanten spielten auf Harfen und Flöten, während Gaukler, Geschichtenerzähler und Tänzer das Publikum unterhielten. Doch ein Fest war nicht nur zum Vergnügen da. Oft wurde es genutzt, um Macht und Ansehen zu zeigen. Wer eine große Feier ausrichtete, bewies seinen Reichtum und seine Großzügigkeit. Auch in Erik sehen wir, wie Feste eine wichtige Rolle spielen. Nach seinem Sieg wird Erik geehrt und in Tulmain wird ausgelassen gefeiert. Doch anstatt bei den Adligen zu bleiben, entscheidet er sich, die Freude mit seinem Gastgeber Corallus zu teilen. Dies zeigt, dass wahre Ehre nicht nur im Reichtum liegt, sondern auch in Dankbarkeit und Treue. Kapitel 5: Das große Fest und die unvergängliche Minne. Erik und Frau in Enid wünschten sie alle Zärtlichkeit. Du warst ihn doch nie bereit, lange unde Manekja. Als Erik und Enite nach ihrer langen Reise endlich den Arntushof erreichten, wurden sie mit großem Jubel empfangen. Die Nachricht von Eriks Sieg hatte sich längst herumgesprochen und die Königin trat ihm mit einem strahlenden Lächeln entgegen. Willkommen zurück, Erik. Du hast deine Ehre zurückgewonnen und wir alle bewundern deinen Mut. Auch du, Enite, bist herzlich an unserem Hof willkommen. Nur wenige Minuten nach ihrer Ankunft ließ die Königin Enite in ihre Gemächer führen, wo bereits kostbare Gewänder für sie bereit lagen. Dienerinnen reichten ihr ein duftendes Bad, um den Staub der Reise fortzuwaschen, bevor sie in die schönsten Stoffe gehüllt wurde. Ein Kleid aus grünem Samt mit Goldfäden durchwoben wurde für sie gewählt. Der Stoff schmiegte sich an ihre Figur, als wäre er eigens für sie geschaffen worden. Die goldenen Muster glänzten im Kerzenschein, doch selbst sie konnten es nicht mit Enites Anmut aufnehmen. Sie überstrahlte ihre Kleidung bei weitem. In ärmlichen Gewändern war sie schön, aber in dieser Pracht war sie unbeschreiblich. Keine Sprache konnte sie treffend beschreiben, denn noch nie war eine so schöne Dame am Hofe Artus erschienen. Nach dem Ankleiden führte die Königin Enite zur Tafelrunde. König Artus hatte bereits Platz genommen, umgeben von seinen edelsten Rittern. Neben ihm saß Gawain, der vornehmste unter ihnen, und um ihn herum 140 tapfere Ritter, darunter Erik, Lancelot und viele andere berühmte Namen. Als Enite den Saal betrat, verstummten die Gespräche. Kein Ritter, kein Edelmann, kein Knappe konnte seinen Blick von ihr abwenden. Ihre Anmut war so groß, dass es den Anwesenden den Atem raubte. Sie glich Lilien und Rosen, vollkommene Schönheit vereint mit zarter Anmut. Doch trotz aller Bewunderung war sie scheu. Ihre Wangen röteten sich und sie senkte den Blick, verlegen wegen der vielen Augen, die auf ihr ruhten. So schön sie war, so bescheiden zeigte sie sich. Die Ritter erschraken fast vor so viel Vollkommenheit und vergaßen für einen Augenblick sich selbst. Dann erhob sich der König, ging auf Enite zu und nahm mit feierlicher Geste ihre Hand. Sanft küsste er sie, der wohlverdiente Lohn für den Sieger der Hirschjagd. Und niemand wagte zu zweifeln, denn nun war es unumstritten. Enite war die schönste Dame am Hof. Sie nahm neben König Artus Platz und die Freude war groß. Zu Ehren von Erik und Enite wurde ein prächtiges Fest ausgerichtet. Die Gäste wurden mit reichen Geschenken beschenkt. Erik zeigte seine Großzügigkeit, indem er an seinen armen Schwiegervater dachte. Er bat seinen Vater, Corallus die Burgen Montrevel und Roadan zu schenken. Niemand konnte ihn für großmütiger halten, als er es in diesem Moment bewies. Die Minne hatte gesiegt. Erik und Enite konnten die Augen nicht voneinander lassen. So groß war ihre Liebe. Der tapfere Ritter war ganz von Enites Schönheit gefangen und Enite erwiderte seine Liebe mit reiner Hingabe. Die Hochzeit wurde auf die Pfingstwochen gelegt und Gäste kamen aus allen Ländern. Die höchsten Adeligen, Fürsten und Herzöge kamen mit großem Gefolge. Unter den hochrangigen Gästen waren Graf Brandes von Dolezest mit 500 Mann Gefolge, Markgraf Magon, Graf Liebers von Treverin mit 100 von seinen Leuten, Cresmus Fine Posterne und sein Bruder Gimoers, dem die Insel Avalon gehörte, und natürlich nicht zu vergessen der Zwergenkönig Bilei und sein Bruder Brians von Antipodes. Und das war nur ein Bruchteil der geladenen Gäste. Obwohl es so viele waren, konnte der Hof sie alle mit Prunk empfangen. König Artus ließ es an nichts fehlen. Das Fest begann mit einem prächtigen Mahl. Dann folgten Spiel und Tanz. Musikanten spielten auf, Sänger erfüllten den Saal mit lieblichen Klängen. Niemand ging leer aus. Es gab Geschenke für alle, Speis und Trank in Hülle und Fülle. Freude und Wohlstand herrschten in einem Maße, dass keiner den anderen beneidete. Alle Künstler und Meister ihres Handwerks konnten sich entfalten. Es waren nicht weniger als 3000 Musikanten anwesend. Kein Herz blieb unberührt und keine Sorge überschattete das Fest. Es gab kein Leid, keine Not, nur Freude und Glückseligkeit. Ein solches Fest hatte es noch nie gegeben. Die Feierlichkeiten dauerten an, doch König Artus, von Freundschaft zu Erik erfüllt, ließ das Fest um 14 Tage verlängern. Die Freude nahm nicht ab, sondern wuchs von Tag zu Tag. Turniere wurden veranstaltet, um den Ruhm der Ritter zu mehren. Als das Fest schließlich zu Ende ging, machten sich Erik und Enita auf den Weg. Ihr Ziel war der Hof von Eriks Vater, um ihren Bund vor seiner Familie zu bekräftigen. Die Gäste verabschiedeten sie mit Segen und guten Wünschen, und so ritten sie frohen Herzens in eine Zukunft voller Liebe und Ehre. Fakt: Minne und die Gästeliste. Die Liebe zwischen Erik und Enite wird in der Geschichte als Minne bezeichnet. So nannte man im Mittelalter die höfische Liebe. Dabei ging es nicht nur um Gefühle, sondern auch um Respekt, Treue und gegenseitige Bewunderung. Ein Ritter bewies seine Minne, indem er für seine Dame kämpfte, sie beschützte und ihr diente, während die Dame ihm mit Hingabe und Tugend antwortete. In Erik ist die Minne besonders stark. Erik und Enite lieben sich so sehr, dass sie alles überwinden: Blamage, Herausforderungen und sogar den Kampf um Ehre. Zur Hochzeit von Erik und Enite kamen angeblich Adlige aus aller Welt. Doch viele dieser Namen sind erfunden. In mittelalterlichen Geschichten war es üblich, lange Gästelisten mit berühmten oder geheimnisvollen Namen zu füllen, um ein Fest noch prächtiger wirken zu lassen. So sollte gezeigt werden, dass König Artus' Hof der großartigste Ort der Welt war, an dem jeder sein wollte. Manche Namen klingen märchenhaft oder gehören zu Herrschern, die es nie gab. Doch genau das macht die Geschichte für die Zuhörer spannender. Doch wer glaubt, dass Eriks Abenteuer hier endet, der irrt sich. Denn wahre Helden misst man nicht an einem einzigen Sieg. Was er noch nicht ahnt, neue Prüfungen warten auf ihn. Ruhm kann verblassen, Ehre kann verloren gehen. Und manchmal ist der größte Kampf nicht der auf dem Schlachtfeld. Wird Erik sich erneut beweisen? Lernt er aus seinen Fehlern? Die Antwort darauf erfahrt ihr im nächsten Teil.